The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Einen schönen Mittwochabend. Hier sind wir mit einer neuen Ausgabe vom Ego FM Talk Radio. Hier ganz kurz eine Beschreibung, die man im Netz über meinen heutigen Gast findet. Da steht doch tatsächlich als erstes, fallen bei ihr die Augen auf, die einen direkt ansehen. Bisweilen mitten ins Herz. Zumindest hat man das Gefühl, auch wenn sie meterweit weg von der Leinwand agiert. Das ist, finde ich, schon mal eine schöne Aussage. Umso mehr freue ich mich, dass sie heute bei uns ist, denn sie spielt mittlerweile auf Augenhöhe mit Stars wie Florian Brückner, Katharina Thalbach und vielen, vielen anderen. Ist zum Beispiel auch Teil der Erfolgsserie Servus Baby und heute auch Erfolgsteil dieser Sendung hier, Theresa Rizos. Theresa, grüß dich, hallo.
Hallo Dominik, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich habe dir gerade vor der Sendung ein Foto von uns beiden gezeigt. Du warst nämlich schon mal hier im Jahre Pi mal Daumen 2011. Du warst sehr amüsiert über das Foto, weil, möchtest du uns den Grund nennen? Haben wir uns so sehr verändert?
Ja, also ich finde schon, aber dann auch eigentlich fast im Positiven, wir beide, oder? Ich habe mir halt gedacht, oh Mann, wie jung und dumm wir dann waren.
Da hast du tatsächlich recht, aber ich finde, wir haben uns auch zum Guten entwickelt, würde ich behaupten.
Eben,
oder?
Eben meine ich. Ja, ja, finde ich auch. Nee, ein total süßes Foto und ich weiß auch noch, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe und dass es, ja, ja, es war halt einfach, es ist ein total anderer Lebensabschnitt und irgendwie kommen da direkt dann so 100 Erinnerungen rauf, wenn man so ein Foto aus der Zeit sieht, finde ich. Über manches ist man auch einfach froh, dass es vorbei ist vielleicht. Ja. Und ja.
Theresa, die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt vielleicht nicht auf Anhieb kennen, du bist Schauspielerin im Film, in Serien, auch auf der Theaterbühne bist du unterwegs. Du bist Kabarettistin mit deinem eigenen Bühnenprogramm. Du kannst sogar jodeln. Darüber werden wir heute nach der Reihe mal kurz sprechen. Erstmal zu dir. Du bist im Münchner Südosten aufgewachsen. Ich würde sagen, so ein Flecker, dem du tatsächlich bis heute, glaube ich, auch treu geblieben bist, zumindest wenn man es so ein bisschen verfolgt.
Ja, also ich habe dazwischen auch mal 5 Jahre in Neuhausen gewohnt und so, aber ich merke dann doch immer mehr, dass ich schon einfach gerne grün um mich rum habe und ja, ich bin halt arbeitsmäßig auch viel unterwegs und unter vielen Leuten und dann mag ich das eigentlich ganz gerne, dass es da im Südosten ein bisschen ruhiger ist.
Du hast zwischendurch auch mal in Berlin gelebt. Das muss ja eine Riesenfanfare gewesen sein für dich dann, oder im Vergleich?
Also ich hatte da mal zeitweise zusätzlich so noch ein WG-Zimmer, aber da war ich nicht so lange am Stück. Also das war eher eine Übergangsphase. Aber ich drehe momentan auch in Berlin. Ja, es sind halt einfach so wahnsinnig viele Eindrücke, die man da eigentlich zu verarbeiten hat, jedes Mal, wenn man da ist. Und ich finde es halt schade, wenn man sich so abschotten muss, also wenn man quasi alle Sinne ausschalten muss, um irgendwie unbeschadet durch eine Stadt zu kommen. Aber andererseits hat Berlin natürlich auch total schöne Seiten und interessante Seiten.
Ich finde auch so, für 1-2 Tage ist es immer super spannend und schön, aber dann freut man sich tatsächlich auch wieder auf ein bisschen Ruhe daheim. Mhm. Ich habe da eine schöne Geschichte über dich im Netz entdeckt. Und zwar wirst du wahrscheinlich eh öfter gefragt, woher dein Nachname eigentlich kommt. Und du hast da mal erzählt, dass der tatsächlich von deinem Opa ist. Der Opa stammte ursprünglich aus einem Dorf in den griechischen Bergen. Mhm. Ist es richtig, dass du dieses Dorf tatsächlich mal besucht hast, so quasi unter dem Motto, ich will mal sehen, wo meine Familie herkommt?
Ja, ich war da sogar ein paar Mal. Ich glaube, 3-4 Mal war ich da, auch schon als Kind. Und das ist wirklich, also da gibt es nur 10 Häuser ungefähr. Da gab es auch, als mein Vater jung war, noch gar keinen Strom und gar nichts. Der Altersdurchschnitt der Leute ist so, war damals schon so bei 80, würde ich mal sagen. Also da sind wirklich alle Jungen weggegangen. Da gibt es halt Ziegen und Schafe und sonst nicht viel.
Und ein sogenanntes Ziegenfest habe ich gelesen, bei dem du auch kurz anwesend warst.
Ja, genau. Das war, als ich mit meinem Vater mal so eine Abenteuerfahrt nach Griechenland gemacht habe mit dem Auto und dann mit der Fähre. Und dann sind wir da eben nach Elati raufgefahren in das Dorf. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Vegetarierin als Kind und dann hieß es, ja, Ziegenfest. Ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Es hieß einfach nur, dass eine Ziege geschlachtet wurde und dass es nichts anderes außer Ziegenfleisch zu essen gab.
Oh je.
Also man hat quasi einfach nur Zeitungspapier auf den Tisch geknallt bekommen mit Ziegenfleisch drin, das bestimmt super geschmeckt hat, aber ich hatte einen totalen Kulturschock und meine Tante, also von meinem Vater, die Tante musste mir dann Kartoffeln kochen.
Und du bist trotzdem nochmal dorthin gefahren tatsächlich, also so wirklich abgeschreckt hat es dich dann aber nicht.
Nee, also wir konnten uns dann irgendwann auch selbst versorgen, da ist es wirklich wunderschön oben. Also man, wenn man die Serpentinenfahrt hoch überlebt hat, dann ja.
Aber es ist mal schön zu sehen tatsächlich, wo die Familie oder zumindest die Familie des Großvaters so herkommt und wie der so aufgewachsen ist. Das stelle ich mir schon auch irgendwie spannend vor.
Ja, total, total. Meine andere Familienseite kommt hier aus Siegertsbrunn und München und meine Oma aus Österreich. Und irgendwie wollte ich die griechische Seite natürlich auch mal
kennenlernen,
ja.
Theresa, ich habe als Kind tatsächlich schon nie verstanden, wenn ich Mitschüler oder Freunde gefragt habe, was sie denn irgendwann mal werden wollen, weil für mich war das immer tatsächlich schon klar, dass ich irgendwann mal zum Radio will. Und ich habe gesehen tatsächlich, dass das bei dir auch schon irgendwie zumindest so ein bisschen in dir gesteckt hat, dass du irgendwann mal Schauspielerin werden möchtest. Das war tatsächlich mit 4 Jahren schon irgendwie klar für dich, habe ich gelesen, ohne groß zu wissen, was es eigentlich bedeutet zu Schauspielern. Und ich habe gelesen, dass ihr noch nicht mal einen Fernseher daheim hattet.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber es ist genauso, wie du es gesagt hast. Also wir hatten keinen Fernseher. Klar, ich wusste, was ein Fernseher ist.
Ja, und was darin passiert.
Ich durfte auch bei Nachbarn oder bei meinen Großeltern mal irgendwas gucken. Aber ja, ich weiß auch nicht, woher das kam. Aber es war immer so dieser Wunsch. Und ich hatte einmal, und deswegen weiß ich überhaupt auch erst noch, dass ich das schon immer wollte, weil ich mich an so eine Geschichte erinnere, wo ich bei meiner Oma im Laden war, die war Musikalienhändlerin, die hatte eine Kundin und die hat gesagt, ja, du hast ja so schöne blaue Augen, willst du mal Schauspielerin werden? Und dann habe ich mir wirklich gedacht, endlich, es ist soweit, ich bin entdeckt, es geht los.
Mit wie vielen Jahren damals?
Ja, vielleicht so 6 Jahre oder so, aber ich habe halt immer gern auswendig gelernt, oder was heißt gern auswendig gelernt, aber ich war in einem Waldorf-Kindergarten, wo man einfach wahnsinnig viel Geschichten, Märchen, Gedichte und so weiter immer gehört und auch mitgesprochen hat. Und ich konnte die halt alle immer super schnell auswendig und habe die halt auch super gern vorgetragen. Und ich weiß nicht genau, wie das entstanden ist.
Man könnte aber sagen, die Kundin deiner Oma hatte schon irgendwie seherische Qualitäten damals schon mit deinen 6 Jahren.
Ja.
Die Waldorfschule hast du gerade angesprochen, da hast du Theater tatsächlich auch schon gespielt. Im Theaterspielhaus der Jugend hast du dann einfach mal so ohne Druck ausprobieren und improvisieren können tatsächlich. Stimmt es, dass deine Mutter wegen einer Rolle der Kleopatra, die du mal gespielt hast, von einer Nachbarin angesprochen wurde, ob du irgendwie was mit Drogen am Hut hättest?
Ja.
Das habe ich auch irgendwo.
Ja, das stimmt. Das war in der Schule, haben wir ein Theaterstück gemacht, die chinesische Mauer von Brecht, und da habe ich eben Kleopatra gespielt und wir haben uns überlegt, dass ich so eine Stofftierschlange immer, also die Kleopatra hat quasi ein Haustier, eine Schlange, die sie immer um die Schultern hat und mit der sie auch immer redet. Ich hatte da eben so ein Stofftier und bin eines Abends spät irgendwie vom Bus heimgelaufen und habe den Text einfach so für mich halt laut gesprochen. Und da es schon so spät war, wollte ich den halt draußen noch zu Ende üben, bevor ich reingehe ins Haus, um nicht alle aufzuwecken. Dann habe ich eben auf der Straße mit einem Schal, den ich anhatte, halt diese Schlange gespielt und habe mit diesem Schal halt gesprochen und gespielt. Und eine Nachbarin hat scheinbar aus dem Fenster geschaut und hat sich stark gewundert und meinte dann zu meiner Mutter, dass sie ihr leider sagen muss, dass sie glaubt, dass ich jetzt auf Drogen bin.
Da stimmt was nicht. Ja. Mit der Kleinen. Passiert das heutzutage auch noch?
Dass jemand denkt, ich bin auf Drogen.
dass du irgendwo in der freien Natur vielleicht Texte übst, lernst?
Auf jeden Fall, ja. Ich finde sowieso, dass man im Gehen wahnsinnig gut Texte lernen kann. Und ja, das kann schon passieren, dass ich das einfach mache. Ja.
Bevor es mit der Schauspielerei dann so richtig für dich losging tatsächlich, ging es erstmal auf die Bühne und zwar an die Bayerische Staatsoper. Quasi ein Jahr später nach den seherischen Qualitäten der Dame aus dem Laden deiner Oma. Mit 7 hast du da im Kinderchor gesungen, hast im Klavier und Violoncello, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, also Cello
gelernt,
einfach.
Genau. Wie kam es damals dazu?
Da hatte meine Mutter über, ich weiß nicht, Bekannte oder wie auch immer, davon gehört, dass es einen Opernkinderchor gibt, weil ich halt einfach damals schon immer gern gesungen habe, hat sie mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Und dann gab es ein Vorsingen und das war schon eine ganz wichtige Zeit für mich, dass war einfach ein totales Spektakel, da mit 7 Jahren, also ich war da insgesamt auch 7, 8 Jahre, auf dieser riesigen Opernbühne zu stehen und die Opernsänger irgendwie von 2 Meter Entfernung sowas von laut schallern zu hören und das bombastische Orchester und die Kostüme und wie groß da auch alles ist. Und
ich war vor ein paar Wochen tatsächlich das erste Mal in der Bayerischen Staatsoper und war auch ganz begeistert.
Oh, was hast du denn angeschaut?
Ballett.
Ballett, ja. Ah ja.
Ja. Eine Ballettaufführung.
Ich habe nämlich von dir eine Episode gehört von einem Podcast, wo du gesagt hast, du warst noch nie in der Oper. Deswegen freut es mich jetzt.
Oh ja,
zu hören.
Siehst du? Ich habe es aufgeholt für dich. Vor 2 Wochen.
Ja, schön.
Ich glaube, das ist einfach was Bombastisches und vor allem mit so jungen Jahren tatsächlich ist es ja nochmal viel emotionaler als.
Also ja, also es war wirklich so beeindruckend. Also da bleibt einem echt manchmal die Luft weg sozusagen. Und ich habe auch ganz oft, also bei meinen Lieblingsarien, habe ich auch regelmäßig, glaube ich, meine Einsätze verpasst, weil ich einfach so fasziniert diese Opernsänger angeschaut habe. Oh, das war einfach, also zum Beispiel La Bohème von Puccini, das lustigerweise gibt es die gleiche Inszenierung heute noch. Und ich bin da letztes Jahr nochmal hingegangen und habe es mir angeschaut und es haut mich einfach immer noch so um. Und ich habe mich so gefreut, dass heute halt wieder Kinder genau die gleiche Inszenierung spielen wie wir damals. Das ist schon super. Und dazu kam halt noch, dass wir wirklich oft Proben hatten. Also manchmal war es nur einmal in der Woche, aber manchmal auch jeden Tag und manchmal auch 2-mal an einem Tag oder so. Und ja, und das hat mir aber gar nichts ausgemacht. Ich fand das super. Und ich bin auch noch mit ein paar Leuten befreundet von damals.
Hast aber quasi diese Laufbahn nicht weiter verfolgt.
Ja, also ich habe tatsächlich dann, das mit dem Schauspiel war schon immer so, dass ich dachte, ich möchte gern Schauspielerin werden, aber irgendwann ist dazu noch gekommen, ja vielleicht auch Opernsängerin. Irgendwie, ich habe dann auch im Abitur Leistungskurs Gesang gemacht und hatte auch klassischen Gesangsunterricht und habe dann aber irgendwie so gemerkt vom Typ her, ich glaube, da braucht man echt ein ganz schön dickes Fell tatsächlich. Also das ist schon sehr, sehr sportlich.
Also auch körperlich?
Ja, und auch von der ganzen Verdrängung. Also ich habe Opernsänger oft sehr, sehr, sehr tough erlebt. Also sehr, da musst du schon, ja, einfach eine krasse Raumverdrängung haben und darfst, glaube ich, nicht zu zart beseitet sein. Also klar brauchst du eine Sensibilität auch, genauso wie beim Schauspiel. Man spielt ja auch, aber nicht, ich glaube fast nicht zu sehr oder du brauchst zusätzlich noch, wie gesagt, eine dicke Haut irgendwie.
Du hast gerade gesagt, du hast dann studiert tatsächlich Philosophie und Germanistik.
Naja, studieren kann man das nicht nennen. Ich bin da nicht so oft hingegangen.
Ja, ich weiß auch höchstwahrscheinlich wieso, weil du nämlich nebenher tatsächlich in Münchens älteste Diskothek gekellnert hast. Ist das so ein bisschen irgendwie gegeneinander geraten, das Studieren und das Kellnern?
Nee, ich glaube eher meine schauspielerischen Ambitionen und das Studieren, weil es war klar, das ist nur ein Alibi eigentlich. Ich wusste ja, was ich machen will und ich wollte halt mal, ich glaube, meinen Großeltern gegenüber oder wie auch immer irgendwie so ein Alibi haben. Ich dachte auch, dass Philosophie mich interessieren würde, aber die Art, wie das dort gelehrt wurde, war dann ehrlich gesagt doch nicht so meins. aber ich habe in der Zeit ganz viel Komparserie und Statisterie gemacht und also beim Film auch viel und ja, solche Geschichten.
Es war quasi so eine Übergangsphase für dich dann tatsächlich in den Beruf. In den
Job. Und vor allem habe ich mich an richtig vielen Schauspielschulen beworben in der Zeit, diese 2 Jahre, ja.
Und hast aber tatsächlich, das kann man ja auch dazu sagen, erstmal öfter wirklich auch Absagen erhalten. Hat dich das in dem Moment so ein bisschen, ich sag mal, runtergedrückt von der Vorstellung, du würdest das gerne in Zukunft beruflich machen wollen? Also hast du dich da irgendwie davon beeinflussen lassen damals?
Ja, also vor allem im 2. Jahr dann so, wenn man sich schon 15, 16 Mal an Schauspielschulen beworben hat und zum Teil dann auch eine Runde weiter und so und dann doch nicht oder in der letzten Runde. Sprechen halt 1000 Leute vor und am Schluss bleiben 16 über. Wenn du dann halt schon in der Vorauswahl warst und dann doch nicht. Also irgendwann so nach 2 Jahren war ich schon echt an einem Tiefpunkt, sage ich jetzt mal. Und hatte aber einfach keinen Plan B oder ich war überhaupt nicht dazu bereit, das jetzt aufzugeben. Aber es hat mich schon extrem belastet. Schon.
Schließlich half dann tatsächlich der Zufall, kann man sagen. Ja. Oder? Ja. Du wurdest zu einem Casting eingeladen für die BR-Serie The Home is the Home.
Genau.
Passend zu deinem 21. Geburtstag tatsächlich, habe ich gelesen, ist quasi die Zusage reingeflattert.
Ja.
Was war das für dich für ein Tag tatsächlich? War das eins der besten Geburtstagsgeschenke, die du je bekommen hast?
Wahrscheinlich absolut, schon, ja? Absolut, ja. Also das war auch vorher schon klar, dass ich an meinem Geburtstag die Zu- oder Absage bekomme. Mhm. Und schon als die Anfrage reinkam fürs Casting, wusste ich, das ist es. Mhm. Also ich wusste irgendwie, genau das ist es jetzt und das muss klappen und das will ich. Habe auch zu meiner Mutter gesagt, so, wir kaufen jetzt richtig viel Alkohol und Essen ein und so für den Geburtstag. Also,
damit du dich zur Not abschießen kannst.
Zusage. Und dann hat sie gesagt, ja, aber was, wenn es dann nicht klappt, dann bist du recht enttäuscht und so. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, dann müssen wir erst recht
trinken. Dann kam die Zusage.
Ja.
Und hast du damit gerechnet quasi? Meist ist es ja so, wenn man sich irgendwas ganz besonders vornimmt, dann geht es entweder richtig in die Hose oder tatsächlich, es klappt dann so, wie man es will.
Stimmt, aber ich habe da wirklich im Vorfeld gar nicht den Gedanken zugelassen, dass es nicht klappen könnte.
Mhm.
Es hat nicht immer danach in meinem Leben geklappt.
Aber da schon.
Da schon, ja.
Und da war es ja auch wichtig tatsächlich.
Ja.
Du hast dann von 2007 bis 2012 in fast 1000 Folgen mitgespielt. Man muss kurz erklären, das ist eine Daily Soap quasi im bayerischen Fernsehen, die jeden Tag ausgestrahlt wird. Das bedeutet, man dreht auch jeden Tag. Also es ist quasi wie ein normaler 5-Tage-Werktagsjob, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, 4 Tage. Also wir haben immer gedreht von Dienstag bis Freitag und am Montag war so Vorbereitungstag, aber die 4 Tage sind echt knüppelvoll und knüppelhart. Also das ist mehr als ein Vollzeitjob trotzdem. Zumal es einfach so viele Szenen und so viel Text ist, dass man sowieso am Wochenende lernt, aber dann auch noch nach dem Dreh, noch abends. Also wenn du 16 Szenen am Tag hast oder so, ist es gar nicht zu bewältigen. Aber da hat einfach mein krasser Elan so geholfen, weil ich habe das die ersten Jahre gar nicht gemerkt, wie viel das eigentlich war und wie anstrengend das war. Und ich wollte einfach nur durchdrehen.
Mhm.
Also ja.
Mhm. Man kann sich es quasi wie so ein bisschen Fließarbeit auch vorstellen, oder? Höchstwahrscheinlich.
Ja, das klingt jetzt gemein, Fließarbeit. Aber es ist halt, man hat pro Szene, die ungefähr 2 Minuten dauert, nur eine halbe Stunde Zeit, die zu drehen. Zeit wird auch gespart dadurch, dass man mit 3 Kameras gleichzeitig dreht.
Mhm,
aber klar, es muss schon
sitzen.
Und es, ja, und es muss eh schnell gehen beim Film. Also wir sind jetzt eh nicht zeitverwöhnt, gar nicht. Aber dort muss es halt noch mal viel schneller gehen. Ja, besser man ist vorbereitet.
Aber man kann auch sagen, beste Schule eigentlich, oder? Um in so ein Berufsleben zu starten, tatsächlich in diesem Bereich.
Ja, total. Also manchmal, wenn ich heute auch denke, oh Gott, hoffentlich kriege ich das alles hin mit den Szenen und so, dann beruhig dich, du hast es damals auch gemacht. Es waren damals auch so und so viele Szenen.
Oder noch mehr.
So, oder noch mehr, genau.
Mhm. Mhm.
Doch, auf jeden Fall, also viele Dinge dort gelernt.
Mhm. Stimmt es, dass du in der Serie einen Coach hattest, einen Dialektologe? Da habe ich mich gefragt, wieso eigentlich? Du bist doch eigentlich mit bayerischer Mundart aufgewachsen, oder?
Also in der Schule haben wir natürlich nicht bayerisch geredet, aber meine Eltern und meine Großeltern schon. Aber ich habe eher immer so geredet wie jetzt.
Mhm.
Aber das hat für der Horm ist der Horm nicht gereicht. Also die wollten ja richtig landbayerisch erzählen. Und es gab auch am Anfang große Bemühungen, dass man einen einheitlichen Dialekt schafft. Also da haben sich auch alle Schauspieler zusammengesetzt und die Produktion und so weiter. Und wir haben halt überlegt, wie kann man das schaffen, dass man wirklich glaubt, die kommen alle aus dem gleichen Dorf, weil es sich ja so stark unterscheidet, je nachdem, in welchem Gebiet man sich aufhält. Und deswegen gab es damals eben das Angebot, dass man sich an diesen Dialektologen wenden kann und mit dem üben kann. Und das habe ich halt gemacht. Und der hat super analysiert, welche Fehler, also ich konnte es ja ganz gut, aber halt dann noch so den Feinschliff.
Mhm.
Und da haben wir richtig viel geübt und dafür bin ich heute noch dankbar, weil ich so viel danach auf Bayerisch gedreht habe und sozusagen da so meine Zweitsprache
entwickelt
hast.
Hat deine Mama damals nicht gesagt, du, sag mal, du kannst doch Bayerisch reden? Also hat die das verstanden damals, dass du da jetzt einen Coach nochmal extra dafür benötigst?
Nee, meine Mutter ist, war schon eher streng, also dass das auch gut dann sein soll. Also jetzt nicht streng, dass sie mich geschimpft hat, aber ich habe mit ihr zum Beispiel die Castingszene auch geübt.
Mhm.
Das war ihr, glaube ich, schon klar, dass ich jetzt nicht lupenreines Bayerisch kann.
Mhm.
Also, ja.
Du bist dann hier quasi bei der fast tausendsten Folge, das ist eh Wahnsinn, 1000 Folgen, bei der fast tausendsten Folge bist du dann ausgestiegen und hast eigentlich eine also bisher super Karriere hingelegt, bis hin zur Serie Servus Baby. Das ist ja mittlerweile eine Riesensache, kann man sagen, im BR-Fernsehen zu sehen, sehen auch wahnsinnig viele Leute. Viele sprechen dabei, habe ich hier gesehen, von Sex in the City auf Bayerisch.
Ja, Sex in the City ist wahnsinnig erfolgreich und viele lieben es, insofern ist das ja ein Kompliment und warum dann nicht? Ja. Aber ja, ich weiß es nicht.
Was macht diese Serie so erfolgreich?
Tja, das ist immer schwer zu sagen, was eine Sache erfolgreich macht. Ich glaube, das hat irgendwie einen Nerv getroffen einfach. Die Nathalie Spinell, unsere Regisseurin, die das Drehbuch auch geschrieben hat, zusammen mit ihrem Mann, mit dem Felix Hellmann, ist selber auch Schauspielerin. Diese Geschichten, die die beiden geschrieben haben, sind einfach total aus ihrem Leben gegriffen, aus ihrem Leben in München und in diesem gleichen Alter, in dem wir sind. Mhm. Und das ist halt so gewachsen. Es war ja auch ihr Debüt nach der oder ihr Abschlussprojekt an der HFF München. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die beiden wahnsinnig begabt sind und einfach die Leute, die daran mitgearbeitet haben, da so viel Liebe und Energie und Zeit reingesteckt haben und ja.
Also das Gesamtprodukt macht es tatsächlich mit den Leuten, mit dem Konzept, das dahinter steckt, mit der Liebe, die da einfließt.
Ich glaube auch mit dem Humor, der drin steckt und den Themen tatsächlich auch, die, glaube ich, viele beschäftigen, dieses, oh Gott, wir sind irgendwie 30, Mitte 30, was ist jetzt, Familie gründen, wird es noch was oder nicht oder
Geschichten, die eigentlich auch ein bisschen was mit deinem Leben und mit dem Leben der Freundin, auch der Schauspielerkollegen zu tun haben, tatsächlich genau dieses Gefühl, jetzt Mitte 30 zu sein. Wie ist das denn heute an diesem Tag, in dieser Minute jetzt hier bei uns? Hast du mittlerweile das Gefühl, angekommen zu sein?
Ich glaube schon ein bisschen mehr auf jeden Fall bei mir angekommen, so als noch vor ein paar Jahren. Ich finde es schon interessant. Ich glaube, das ist schon auch so ein Alter, wo man nochmal so eine Ich-Suche oder Ich-Findung oder so durchläuft, nochmal mehr als in den 20ern, finde ich. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es unbedingt sein muss, dass man irgendwann so das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich angekommen und jetzt muss ich mich nicht mehr weiterentwickeln, sondern ich glaube, es wird immer wieder ein Prozess sein.
Du hast mal gesagt, dass du erst tatsächlich in deinen 20ern erkannt hast, wie wichtig dir eigentlich das Experimentieren bei deiner Arbeit ist und dass es dir auch nicht so wirklich reicht, irgendwas einfach nur zu spielen. Wie versuchst du denn heute dieses Experimentieren so ein bisschen in deine Arbeit einzubinden?
Also ich glaube, erstmal vor allem offen zu bleiben für verschiedenste Rollen, verschiedenste Formate, verschiedenste Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Jeder Regisseur, jede Regisseurin sind komplett anders. Sich jedes Mal wieder neu drauf einzulassen und einfach Wachstum oder Veränderung im Spiel und im Können zuzulassen. Also nicht das Gefühl zu haben, okay, ich bin jetzt fertig irgendwie mit dem, was ich gelernt habe, sondern ich glaube, immer wieder auch zuzulassen, dass man sich wieder fühlt wie ein Anfänger eigentlich.
Ja, oder quasi Neuland betritt.
Ja.
Ja. Bei einer Produktion letztens habe ich mich tierisch gefreut, dich da zu sehen, vor allem, weil du da bei einer Neuauflage mitgemacht hast, einer meiner absoluten Lieblingssendungen, der Pumuckl. Und mir sind ehrlicherweise auch so ein paar Kullertränchen über die Backe gehuscht, als ich so die ersten Folgen gesehen habe, weil die so unfassbar toll, authentisch und mit viel Liebe quasi produziert worden sind. Du warst da mit dabei, du hast auch diesen nachgebauten Hinterhof gesehen. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen was mit Pumuckl am Hut hast, ob du den früher auch gesehen hast, aber was war das für dich oder wie war das für dich, bei so einer Produktion tatsächlich mitarbeiten zu dürfen?
Also ich liebe auch die alten Pumuckl-Folgen und wir hatten immer die Hörspielkassetten davon und später habe ich mir natürlich die Videos dann auch, also die Filme angeschaut. Naja, also als ich erfahren habe, dass das überhaupt gemacht wird, dieses Projekt, war ich schon total aus dem Häuschen und dass das dann auch noch der Rosenmüller gemacht hat, wo man eh schon wusste, okay, jetzt wird das Ganze garantiert mit richtig viel Liebe gemacht und Enthusiasmus und Humor. Als dann die Anfrage kam, also ich meine, das war natürlich, da gab es überhaupt gar keinen Zweifel, dass ich das sofort machen will. Und dann war die Rolle auch noch echt super lustig. Ja. Und
du spielst quasi eine ehemalige Freundin des Neffen des Meister Eders in der Serie.
Genau, also der sozusagen neue Meister Eder, das ist ja der Neffe von dem Alten. Und ich bin sozusagen seine Grundschulliebe, die dann plötzlich wieder auftaucht und wir gehen sogar zusammen, wir haben eine Verabredung und der Pumuckl funkt halt dazwischen.
Und dann betrittst du diese Werkstatt, die auch unfassbar schön mit viel Liebe sehr authentisch eingerichtet wurde. Ich stelle mir das total absurd vor, wenn man etwas, was man früher als Kind so gern oft gesehen hat, wenn man sich auf einmal selbst darin befindet, in diesem Konstrukt. Wie war dieser Dreh in dieser Werkstatt? Das muss doch irgendwie seltsam gewesen sein, oder?
Ja, also vor allem muss ich sagen, klar, also die Werkstatt, die war ja wirklich ins kleinste Detail genau so nachgebaut. Also Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Und die Außenkulisse, also sozusagen das, die Außenfassade vom Haus und dieser Innenhof, der hat mich eigentlich noch mehr umgehauen, weil der auch in dem Studio drin eingebaut war.
Das war so eine alte Industriehalle, glaube ich, außerhalb von München. Ne?
Das sah so echt aus. Man musste wirklich immer wieder nach oben schauen. Nee, da ist wirklich kein Himmel. Da ist wirklich diese Studiodecke. Das war echt Wahnsinn einfach. Also, aber ich meine, ich musste auf der anderen Seite ja auch arbeiten.
Ja, natürlich.
Ich konnte mich jetzt nicht komplett in Kindheitserinnerungen ergehen. Aber das war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment, da reinzugehen.
Ist auch sehr sehenswert, muss man sich unbedingt angucken. Theresa, nimm uns jetzt kurz nochmal mit an so ein Filmset tatsächlich. Wie kann man sich so einen Tagesablauf bei so Dreharbeiten vorstellen? Ich habe gehört, dass es Tage gibt, die auch nicht wirklich so einen großen Spaß manchmal bereiten, weil man sehr viel wartet tatsächlich, oder? Ist das richtig?
Ja, lustigerweise das Warten, das sagen immer viele, mir macht das Warten eigentlich gar nicht so viel aus. Meistens geht es ziemlich früh los. Ich weiß nicht, du fängst ja auch immer sehr früh an.
Ja, 5 Uhr,
okay.
30.
Ja, wow. Ja, also das kann schon auch mal sein, dass man, also wenn man den ganzen Tag dran ist und wenn man viele Szenen hat, dann ist auch schon so eine Abholung vor 6 normal, sage ich jetzt mal, oder oft der Fall. Also das heißt, man fängt früh an. Ich brauche immer ein bisschen Vorlauf.
Bist du eine Frühaufsteherin?
Nein.
Notorischer Langschläfer?
Ja.
Ja, ich auch. Sehr sympathisch. Da haben wir den besten Job uns rausgesucht.
Ja, aber ich probiere mich immer so ein bisschen, zumindest vorm Dreh, schon mal runter zu regulieren, damit es dann nicht so ein Schock ist.
Für die anderen oder für dich?
Für mich. Ja, okay, für die anderen vielleicht auch. Ja, also es fängt sehr früh an und dann geht es erstmal ans Set. Meistens geht es direkt in die Maske. Also es ist oft sehr, sehr getaktet, also keine Zeit zu verlieren. Jetzt nicht mit Frühstücken oder so, sondern du nimmst dir noch schnell was mit in die Maske. Und dann ist man da so 3/4 Stunde oder 1 Stunde. Dann hat man meistens einen Trailer, also einen kleinen Wohnwagen, den man sich auch manchmal teilt mit jemandem. Dann zieht man sich um und dann geht es eigentlich meistens schon zur ersten Probe, Textprobe, Stellprobe. Man schaut sich an, wo ist man, was macht man, und dann wird drauf losgeschossen.
Dann wird gedreht.
Ja.
Und sag mal, was ich mich oft frage, wie ist das denn für dich, der ja wirklich weiß, wie so ein Film funktioniert tatsächlich, wie der produziert wird? Kannst du selbst überhaupt noch Filme oder Serien gucken, ohne alle 2 Minuten zu sagen, also das war jetzt hier ganz schlecht umgesetzt und dieser Schnitt, also das war ja katastrophal. Ist es bei dir so oder blendest du das dann irgendwann aus?
Also lustigerweise geht es mir eher oft andersrum, dass ich mir vornehme, jetzt wirklich auf das Handwerk zu achten und was macht das jetzt aus, dass das so genial und das andere weniger mir gefällt. Aber ich bin da oft wirklich so eine, ich sage jetzt mal, naive Zuschauerin. Also ich bin meistens total in der Geschichte und vergesse dann immer, dass ich ja eigentlich irgendwas jetzt analysieren wollte.
Aber dann haben sie alles richtig gemacht eigentlich, oder?
Ja.
Die Kollegen.
Ich glaube, ich bin generell relativ leicht zu begeistern, wenn ich merke, da ist irgendwie mit Liebe gearbeitet worden.
Gibt es aktuell so ein Projekt, wo du sagst, das gucke ich mir gerne an, da bin ich vielleicht auch großer Fan von, eine Serie oder ein Film?
Ja, vieles.
Guckst du Bridgerton? Das ist wahrscheinlich die Frage aller Fragen aktuell, ja?
Ja, tatsächlich. Ich habe die erste Staffel von Bridgerton schon vor längerer Zeit gesehen und dachte mir dann, jetzt komm, das kannst du wirklich nicht anschauen. Das ist echt so schnulzig und weiß ich nicht.
Es ist quasi manchmal wie ein Unfall.
Ja.
Wo man aber irgendwie nicht anders kann, um doch hinzugucken, ne?
Ja, total. Ja. Dann habe ich wieder angefangen mit der 2. Staffel und dann dachte ich, okay, nee, es ist schon auch einfach echt genial irgendwie auf eine Art. Und als dann die Instrumentalversion von Wrecking Ball auch noch kam, als sich Kate und, wie hieß er nochmal, er, der Bridgerton.
Ist nicht hängen geblieben bei mir.
Ja gut, aber als die sich dann verliebt haben letztendlich und da kam Wrecking Ball von diesem Barockorchester. Ja. Das fand ich schon super lustig. Ja, okay. Es ist schon echt gut. Aha. Ja. Und ansonsten habe ich jetzt lustigerweise mal wieder Monk viele Folgen angeschaut. Ja, ich schaue mich so durch alles
Mögliche. Du wuselst dich durch.
Ja, genau. Mhm. Ja, natürlich, also der genialste Film tatsächlich in letzter Zeit war schon Poor Things, für den Emma Stone den Oscar bekommen hat. Also das hat mich wirklich nochmal auf einer komplett, also es war für mich wirklich ein Meilenstein. Ja. Das ist für mich wirklich der beste Film, den ich seit Jahren gesehen habe, gefühlt. Ja.
Den muss ich mir auf meine Liste tun. Ja. Ich habe tatsächlich vor kurzem das erste Mal La La Land gesehen. Ich weiß nicht, ob du den auch in Erinnerung hast.
Ja.
Wie hat dir der gefallen?
Das Problem ist, den habe ich irgendwie zweimal angefangen in irgendeinem Zug und aus irgendwelchen Gründen nicht. Nee, ich weiß nicht warum, nicht fertig geschaut, aber der steht bei mir auf der Liste, dass ich den zu Ende schaue. Mhm. Ja.
Da muss ich gestehen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Also,
das glaube ich.
Ja. Auch völlig zu Recht mit vielen Oscars prämiert worden. Du hast mal gesagt, Humor ist die Waffe der Verzweiflung. Was meinst du damit genau?
Ich glaube, ich habe das auch in Bezug auf Karl Valentin gesagt, wenn es mich nicht täuscht. Ja, mir geht es halt so, ich glaube, dass viele Leute, die sich irgendwie unverstanden fühlen oder das, was in der Gesellschaft passiert, absurd finden oder gewisse Regeln oder Konventionen absurd finden und sich da nicht identifizieren können, dass sie dann immer so eine gewisse Distanz dazu haben und dann darüber Witze machen. Mhm. Also nicht jeder natürlich macht darüber dann Witze, aber ich glaube, dass das ein Antrieb ist, dass wenn man sich irgendwie unverstanden fühlt, dass das ein Antrieb ist, es irgendwie künstlerisch zu verarbeiten und eben einen Witz draus zu machen. Mhm. Und das glaube ich irgendwie bei Karl Valentin manchmal so. Mhm. Das meine ich damit. Und ich glaube, dass ich das wahrscheinlich auch schon öfter gemacht habe.
Du hast mal gesagt, dass man, wenn man sich was wünscht, das auch in Erfüllung geht. Wieso glaubst du da fest daran und wie lange dauert es denn im Normalfall, bis ein Wunsch in Erfüllung geht?
Manche Wünsche, die ich schon sehr lang habe, sind noch nicht in Erfüllung gegangen. Aber ich habe einfach irgendwie so den Glauben daran, weil eben viele Dinge, die ich mir gewünscht habe, in Erfüllung gegangen sind, obwohl es unrealistisch war eigentlich. Also deswegen, ich glaube, das kann manchmal einen Tag dauern. Also manchmal ist es ja ganz verrückt, dass man sich was wünscht und am nächsten Tag steht es auf einmal vor der Tür und das kann man sich nicht erklären, weil das irgendwie nicht logisch nachvollziehbar ist, wie das jetzt passiert ist. Ja, und ich glaube, manches dauert vielleicht auch ein ganzes Leben lang. Mhm.
Glaubst du dann aber tatsächlich an den Zufall?
Da bin ich mir nicht sicher. Wir können es halt nicht so genau wissen, aber glaub schon auch an, also ich glaube, ich bin schon auch eher spirituell offen, aber ich bin jetzt nicht festgefahren auf eine bestimmte, wie soll ich sagen, also vielleicht ist manches auch Zufall, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Wer am Ende ist, kann von vorne anfangen, von der anderen Seite her, hat Karl Valentin mal gesagt. Quasi der Komiker, der dich tatsächlich auch immer wieder inspiriert und inspiriert hat. Wo würdest du denn gern nochmal von vorne anfangen?
Ich finde es eigentlich gerade ganz gut.
Ja? Ja? Also wir können das Interview so belassen, wie wir es bisher geführt haben.
Ja.
Ja, da bin ich beruhigt. Eine Frage, Theresa, stelle ich immer am Ende der Sendung, weil sich das so etabliert hat und weil tatsächlich immer auch sehr schöne Antworten dabei herumkommen. Mal gucken, was bei dir heute herauskommt, auf die Frage, was für dich persönlich Glück bedeutet.
Was bedeutet für mich Glück? Also es gibt so einen Spruch, der klingt jetzt nach dem ersten Hören gar nicht so romantisch. Der heißt, Glück ist das Unglück, das uns erspart bleibt. Aber ich finde doch, wenn man länger drüber nachdenkt, ist es eigentlich sehr aufbauend, weil quasi alles, was man erlebt, wofür man nicht leiden muss, also eben, dass man eben gesund ist, dass dies geklappt hat, dass das in Erfüllung gegangen ist, dass das einfach schon Glück ist und dass man gar nicht immer so danach suchen und sich so anstrengen muss, sondern das, was da ist, ist, glaube ich, einfach schon Glück genug. Und diese kurzen Momente, die man oft hat, die dann irgendwie, wo man sich besonders euphorisch fühlt oder so, das sind ja nicht die Momente, die alles entscheidend sind. Die sind schön, genauso wie man halt auch Tiefpunkte hat. Aber im Grunde geht es ja eher um so ein dauerhaftes
Glücksbefinden,
Zufriedenheitsgefühl. Ja. Und ja.
Eine sehr schöne Antwort und ein sehr schönes Gespräch, Theresa, heute mit dir.
Danke.
Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir behalten diesen 11-Jahres-Rhythmus bei. Das heißt, wir würden uns wiedersehen am 29. Mai 2036. Ist das in Ordnung
machen
für dich?
Machen wir dann auch wieder ein Foto?
Dann machen wir wieder ein Foto. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
Auf Ego FM.